was sich dort zutrug, das nahm er als Anknüpfungspunkt, um gewisse Heilswahrheiten weiter zu vermitteln. Bei den Juden war es so, dass alle nationalen und religiösen Feiertage mit einem heiligen Gastmahl verbunden war. Und dieses heilige Gastmahl, das sollte ein Abglanz der Segnung des ewigen Lebens sein. Und sie erinnerten sich da immer gerne an das große Mahl oder stellten sich ein großes Mahl vor, an dem die Tischgenossen Abrahams, an dem sie selbst Tischgenossen Abrahams sein würden mit Isaak und Jakob. Und die Heiden würden aus der Ferne nur sehnsüchtig zuschauen dürfen und sie wären die allein Geretteten. Das war wirklich das Thema der Juden zu der Zeit Jesu. Und auch bei jedem festlichen Mahl war das ihr Lieblingsthema. Naja, und deshalb hat Jesus hier dieses Mahl auch wieder benutzt und hat ihnen ein paar Warnungen mitgeteilt, auf liebevolle Art und Weise. Und erzählte ein Gleichnis von einem großen Abendmahl. Lukas 14. Die Juden glaubten, dass die Segnungen in diesem und in dem zukünftigen Leben sind allein nur für sie, für das auserwählte Volk bestimmt. Und davon, dass Gott auch den Heiden gnädig sein wollte, wollten sie einfach nichts wissen. Das ignorierten sie einfach. Und Christus lehrte mit einem Gleichnis, dass sie selbst gerade zu ihrer Zeit jetzt, zu der damaligen Zeit, die Gnadeneinladung Gottes eigentlich ablehnten mit ihrer Haltung, mit ihrer Lebensweise. Naja, und er erzählt ihnen dieses Gleichnis, was wir gleich studieren werden, lesen werden, von einer verschmähten Einladung. Ja, und es war ein bisschen unbequem für die Pharisäer, das zu hören. Und der Pharisäer hatte auch die Auswahl seiner geladenen Gäste nach recht eigensüchtigen Gesichtspunkten getroffen. Ja, also das war auch so üblich, dass man sich gleich an den besten Platz gesetzt hat, ja, bei so einer Tafel. Der Platz hat den Rang und die Stellung signalisiert. Und Christus hat das gleich aufgegriffen und hat dann in Lukas 14, Vers 12 bis 14 gesagt zu diesen Pharisäern: Wenn du ein Mittags- und Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht wieder etwa einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. Dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Ja, und das Christus hat hier eigentlich nur wiederholt, was er schon durch Mose gelehrt hatte. 5. Mose 14, Vers 29. Zu den heiligen Festen sollten nach dem Willen Gottes, also die heiligen Feste, die die Israeliten veranstalteten, sollten nach dem Willen Gottes kommen, der Fremdling, die Waise, die Witwe, die in deiner Stadt leben, und sollen essen und sich sättigen. Und diese Zusammenkünfte sollten Israel eigentlich als lehrreiche Beispiele dienen. Das Volk sollte dabei die Freude wahrer Gastfreundschaft lernen, um das ganze Jahr hindurch für die Armen und Entrechteten, also die kein Recht mehr hatten in dem israelitischen Staat damals, zu sorgen. Die sollten einfach lernen, sie immer im Auge zu behalten. Ja? Und was haben sie gemacht? Genau das Gegenteil. Sie haben nur die Reichen eingeladen, die Besten, ja, die ihnen auch was wiedergeben können, ja, um eine gute, heilige Gemeinschaft zu konstituieren. So haben sie ihre Feste gefeiert. Gott hat ihnen aber das Brot des Lebens gegeben, damit sie es an die Welt weiterreichen sollten. Und das hatten die Juden einfach nicht getan. Und daher tadelte Jesus ihre Ich-Sucht. Naja, und diese Worte waren diesen Pharisäern besonders unbequem, und da hat es halt einer nicht ausgehalten. Könnt ihr euch das vorstellen, diese Runde, die war sehr peinlich. Und das sollte ja eigentlich eine Riesenfeier sein. Und Und das war ihm gar nicht so fröhlich, wie man sich das vorgestellt hatte, ja. Und hat ein Pharisäer einfach das Wort ergriffen und wollte das Thema lenken, ablenken. Und er hat hier gesagt in Lukas 14, Vers 15, selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Und das hat er so salbungsvoll gesagt, als sei er sich dieses Platzes im Himmelreich völlig sicher. Und er hatte hier eine ähnliche Einstellung wie viele Christen heute, die sich freuen, von Christus gerettet zu sein, annehmen, von Christus gerettet zu sein, aber die nicht die Bedingungen erfüllen möchten, die unbequem sind, von denen aber das Heil, gerettet zu sein, abhängt. Ja, und dieser Pharisäer wurde gelenkt von diesem nämlichen Geist, von diesem Geist, der Bileam auch gelenkt hat. Nämlich Bileam hat gesagt, in 4. Mose 23, Vers 10, meine Seele möge sterben den Tod der Gerechtigkeit und mein Ende werde wie ihr Ende. Damit meinte Bileam, diese wunderbare Segnung Israels wollte er auch für sich beanspruchen. Und wir kennen die Geschichte Bileams. Und dieser Pharisäer dachte nicht über seine Eignung für den Himmel nach, sondern er dachte nur an das Glück, das er dort zu genießen hoffte, nach. Und seine Bemerkung war eigentlich dazu angetan, die Gedanken der Festgäste von ihrer praktischen Pflicht, hier auf der Erde eigentlich die Armen einzuladen, um für sie zu sorgen, abzulenken, ja. Und zwar in eine ferne Zukunft, in eine ferne Zeit der Auferstehung und der Gerechten im Himmelreich. Ja, und Christus las in dem Herzen dieses Heuchlers, dieses Pharisäers, und er richtete den Blick auf diesen Pharisäer und eröffnete dieser Festgesellschaft und ihm das Wesen und den Wert ihrer gegenwärtig noch genossenen Vorteile. Also sie hatten Vorteile, ja, irdische Vorteile. Er zeigte ihnen aber auch, dass sie gerade in ihrer Zeit selbst etwas unternehmen müssten, wenn sie die zukünftigen Segnungen des ewigen Lebens bekommen möchten. Ja, und das machte Jesus immer mit einem Gleichnis, zumindest zu den Pharisäern und etwas Außenstehenden, erzählte Jesus Gleichnisse. Lukas 14, Abvers 16. Es war ein Mensch, so sprach Jesus, der machte ein großes Abendmahl, ein großes Festmahl und lud viele dazu ein. Und als die Zeit des Festes herangekommen war, sandte der Gastgeber seinen Diener ein zweites Mal zu den Eingeladenen, da ist offenbar keiner gekommen, und ließ ihnen sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Doch sie alle bekundeten eine seltsame Gleichgültigkeit und sie fingen alle nacheinander an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, na, ich habe einen Acker gekauft und ich muss hinausgehen, um ihn zu besehen, ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft, und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach, oh, ich habe eine Frau geheiratet. Darum kann ich nicht kommen. Naja, und waren diese Ausreden eigentlich stichhaltig, wenn wir so richtig drüber nachdenken? Ich predige auch immer so für mich selber. Manchmal muss ich mich auch ertappen, dass ich manche Dinge auch nicht so stichhaltig darbringe, wie es eigentlich der Realität entspricht. Ja, aber ich denke, diese Aussagen sind ganz definitiv nicht stichhaltig gewesen. Denn die erste Entschuldigung zum Beispiel, der Mann, der den Acker gekauft hatte und vorgab, er müsse hinausgehen, um ihn zu besehen, der hatte ja den Kauf bereits abgeschlossen, es war ja alles fertig. Er hätte sich also die Zeit nehmen können, zu diesem Gastmahl zu gehen, zu diesem Abendmahl zu gehen. Aber die Eile, mit der er das Erworbene ansehen wollte, rührte daher, dass er so innerlich von diesem Kauf eingenommen war, so fasziniert war, dass er ganz gefangen genommen war davon und er hatte auch dem Fest, was soll ich da jetzt? Ich habe jetzt meinen neuen Flachbildschirm zu Hause. Das habe ich gerade gekauft. Ich muss das doch jetzt auch mal ausprobieren, ja? Und ich kann nicht kommen zu diesem Abendmahl, das ist mir lästig. Oder der zweite hier, der die Ochsen gekauft hatte. Die waren ja auch gekauft. Und die Besichtigung sollte eigentlich nur die Neugier des Käufers befriedigen. Also der war so neugierig jetzt, oder so auch fasziniert von seinem Kauf, dass er sie einfach sehen wollte. Er wollte sie begutachten und schauen, ob er wirklich einen guten Kauf gemacht hatte. Aber jetzt die dritte Entschuldigung. War die triftiger als die anderen? Er hatte gerade geheiratet und ja, er kann jetzt nicht kommen. Aber der Gastgeber war ja so gastfrei, der hätte doch garantiert auch die Frau von ihm mit eingeladen, oder? Die hätte doch auch kommen können. Das war doch nicht jetzt so die Einladung, dass nur er kommen könnte und seine Frau musste draußen stehen bleiben. Ganz sicher nicht. Die Frau wäre genauso willkommen gewesen wie er. Doch er hatte schon geplant, sich auf seine eigene Weise mit seiner Frau zu zerstreuen und sich abzulenken und sich zu vergnügen. Das war einfach vergnüglicher für ihn, mit seiner Frau zusammen zu sein, vielleicht in Flitterwochen, was auch immer, zu fahren, als dieses Gastmahl jetzt hier, an diesem Gastmahl teilzunehmen, zu dem er eingeladen wurde. Er hatte einfach festgestellt, dass man sich besser auf seine Art amüsieren könnte, als bei diesem Gastgeber dort. Ja, und er ließ sich weder entschuldigen, noch zeigte er die geringste Höflichkeit bei der Ablehnung. Darum kann ich nicht kommen. Naja, das verschleiert eigentlich nur sehr schlecht die Wahrheit. Ich habe einfach keine Lust. Ich habe keine Lust, jetzt zu diesem Gastmahl zu kommen. Und solche Entschuldigungen verrieten eigentlich, dass ihre Gedanken allzu sehr von diesen irdischen Dingen beansprucht wurden. Und die geladenen Gäste, deren Interesse ganz andere Wege ging, sagten ihre Teilnahme an der Festlichkeit ab und beleidigten durch ihre Gleichgültigkeit diesen gastfreien Freund. Ja, und in diesem Gleichnis, das wir gerade gelesen haben, stellt Jesus die Segnungen dar, die das Evangelium bietet. Die Speise bedeutet aber nichts weniger als Jesus Christus selbst. Er ist das Brot vom Himmel und von ihm fließen die Ströme des Heils. Und die Boten des Herrn hatten den Juden die Ankunft des Heilandes schon zuvor verkündigt und von ihm gesagt, Johannes 1, Vers 29, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und in dem Fest, das Jesus vorbereitet hatte, bot Gott ihnen die größte Gabe an, die der Himmel zu geben vermag. Und die alle Vorstellung übersteigt. Ja, die Liebe Gottes hatte das köstliche Mahl angerichtet und unerschöpfliche Mittel wurden bereitgestellt für dieses wunderbare himmlische Mahl. Johannes 6, Vers 51, wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Ja, aber wer dieser Einladung zum Evangeliumsfest Christi Folge leisten will, muss jedoch alle weltlichen Belange dem einen Ziel unterordnen, Christus und seine Gerechtigkeit anzunehmen, und zwar vollständig anzunehmen. Gott gab für den Menschen alles dahin und er erwartet dafür, dass sie seinen Dienst über alle irdischen und eigensüchtigen Ziele stellen. Jesus kann kein geteiltes Herz annehmen. Ja, und ein Herz, das sich von weltlichen Neigungen beherrschen lässt, kann sich Gott auch gar nicht ganz hingeben. Es ist geteilt, mal hierhin und mal dahin. Und das gilt für alle Zeiten. Wir dürfen und wir sollten dem Lamm Gottes überall hin folgen. Und seine Führung müssen wir uns erwählen und seine Gesellschaft höher schätzen als jegliche irdische Freude. Christus sagt, Matthäus 10, Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Ja, und seine Zuhörer wussten ganz genau, dass sie selbst die gnadenvolle Einladung gering geschätzt hatten. Die Pharisäer in dieser Runde wussten das. Der Heilige Geist hat es ihnen gezeigt. Sie waren überzeugt. weltlicher Besitz, Reichtum und alle Vergnügungen, die sie hatten, das war ihr Ein und Alles hier auf der Erde. Und sie hatten nach Ausreden gesucht. Ihr könnt euch erinnern, wo die Jünger so erstaunt waren, wo Jesus sagt, ein Reicher kann nicht ins Himmelreich kommen. Und die Jünger meinten, ja, wer denn dann? Also die waren so erstaunt. Die dachten, dass Reich, irdischer Reichtum auch himmlischer Reichtum werden würde. Ja? Und das war so im ganzen Volk eine allgemeine Meinung. Ja, und so ist es auch heute noch. Die gleichen Ausreden, mit denen die Leute ihre Teilnahme an diesem Festmahl Gottes absagten, werden auch heute noch als Grund für die Ablehnung der Einladung zum Evangelium vorgebracht. Die Menschen erklären etwa, ja, meine weltliche Karriere, ich muss zuerst in meinem Leben an meine weltliche Karriere denken. Sie darf nicht auf dem Spiel stehen. Und dann kann ich die Forderung des Gesetzes, die Forderung des Evangeliums erfüllen. Ja, irdische Anliegen sind ihnen wichtiger als das Ewige. Aber ausgerechnet die Segnungen, die Gott ihnen ja gegeben hat, die Gott den Menschen heute gibt und die sie von Gott empfangen, trennen sie von ihrem Schöpfer und Erlöser. Wie eine Schranke sind diese irdischen Segnungen zwischen Gott und dem Menschen, weil die Menschen sie als Schranke zu einer Schranke werden lassen. Sie wollen sich in ihrem weltlichen Streben nicht stören lassen und sagen den Sendboten der Gnade, Apostelgeschichte 24, Vers 25, ja, für dieses Mal geh. Zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen. Also, hat mich eigentlich ziemlich überzeugt, was der Bote hier sagt, was hier gepredigt wird. Ich werde drüber nachdenken. Es hat mich überzeugt, aber ich werde erstmal drüber nachdenken. Ja, und andere geben vor, welche Schwierigkeiten ihnen im gesellschaftlichen Verkehr mit den Menschen entstehen würden, wenn sie dem Ruf Gottes folgen würden. Sie behaupten, sie könnten es sich nicht leisten, vor ihren Verwandten und Bekannten und auch mit ihnen uneins zu sein, Christus nachzufolgen. Sie würden Schwierigkeiten bekommen. Ja, der Mann, der sagte, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Er steht hier für besonders viele. In zahlreichen Fällen hindert zum Beispiel ein Ehepartner den anderen daran, dem Ruf Gottes zu folgen und der Sünde abzusagen, sich Gott ganz zu weihen und mit Gott zu leben. Oder dann sagt ein Ehemann, ich kann unmöglich nach meiner Überzeugung leben, solange meine Frau dagegen ist. Der Einfluss meiner Frau würde mir das außerordentlich schwer machen. Und die Frau sagt wiederum, wenn sie die Einladung hört, kommt, dann ist es alles bereit. Ich bitte dich, entschuldige mich, ja, mein Mann kann die Einladung nicht annehmen, geschäftliche Gründe und so weiter. Und ich muss zu meinem Mann stehen, ich kann nicht kommen. Und Kinder fühlen sich oft angesprochen und möchten der Freudenbotschaft folgen. Aber Vater und Mutter lieben sie mehr. Und sie glauben, man könne das von ihnen nicht erwarten, gegen Vater und Mutter zu handeln. Und sie lehnen ab, entschuldige mich bitte. Ja, es wird die Einladung Jesu abgelehnt, weil Zwiespalt in der Familie gefürchtet wird. Man vermutet, sich mit der Weigerung, Gott zu gehorchen, würde man den häuslichen Frieden stören und man könne keinen Wohlstand mehr sicher genießen hier auf der Erde. Aber das ist eine Illusion. Wer nämlich Selbstsucht sät, wird auch Selbstsucht ernten, sagt die Bibel. Und wer die Liebe Christi verschmäht, verwirft alles, was alleine dem menschlichen Lieben, dem menschlichen Herzen, die Reinheit und Stetigkeit zu geben vermag. Er opfert den Himmel für Dinge, die irdisch sind. Und er kann sich doch nie wahrhaft an diesen irdischen Dingen erfreuen. Ja, wie hat der Gastgeber reagiert in diesem Gleichnis? Der Gastgeber, Lukas 14, Vers 21, wurde zornig und sprach zu seinem Knecht, gehe schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Lahmen und Blinden herein. Und er wandte sich ab von denen, die seine Gastfreundlichkeit verschmähten. Er lud die Geringen ein, die nicht Häuser und Ländereien besaßen, die nicht gehindert waren, Christus völlig anzunehmen, durch irdischen Besitz gehindert waren. Und die Armen und Hungrigen ließ er zu sich kommen. Und diese angerichteten köstlichen Speisen wussten sie wirklich zu schätzen. Jesus sagte einmal, Matthäus 21, Vers 31, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Jesus ist es egal, wie elendig und verachtet die Menschen sind. Sie sind ihm nie zu gering, um sie zu beachten. Er liebt jeden und besonders diejenigen, die sehr arm sind. Nicht nur an irdischen Mitteln, sondern auch geistig arm sind, liebt er besonders, denn mit ihnen kann er am meisten anfangen. Christus will die Mühseligen, die Niedergeschlagenen, die Sorgenbeladenen bei sich haben. Er will einfach ihnen das Licht geben, die Freude geben, den Frieden schenken, den sie anderswo nicht erlangen können. Und selbst der schlimmste Sünder gilt bei Jesus als ganz hochwertig. Jesus gibt ihm seine aufrichtige, barmherzige Liebe und er sendet seinen Heiligen Geist. Er geht dem Sünder nach in Liebe und versucht, ihn zu sich zu ziehen. Ja, und als der Knecht die Armen und Blinden hereingeführt hatte, meldet er seinem Herrn, Herr, es ist in Lukas 14, Vers 22 und 23, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und daraufhin befahl der Herr, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Damit ist nicht gemeint, dass sie gezwungen werden, zu diesem Festmahl zu kommen. In der Bibel, das Nötigen meint hier ein liebevoller Nachdruck, kann man das so sagen? Ja? Können wir uns das vorstellen? Mit liebevollem Nachdruck sollte dieser Knecht hier, die Diener Jesu, an die Landstraßen und Zäune gehen und liebevollen Nachdruck, liebevoll immer wieder werben, damit auch diejenigen, die noch nie was gehört haben davon, von Jesu Evangelium, eingeladen werden. Die Landstraßen und Zäune der Welt. Nach den Aussagen der Bibel werden in den letzten Tagen der Welt die Menschen völlig von weltlichen Interessen beherrscht sein. Und das sieht man heute. Das sieht man besonders deutlich heute. Vor allem von der Jagd nach Vergnügen und Reichtum. Sie werden immer blinder für die ewigen Dinge. Und Christus sagt in Matthäus 24, Vers 37 bis 39, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Flut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Ja, das ist ein recht treffendes Bild für die heutige Zeit. In der heutigen Zeit, wo alle nach Gewinn und Zerstreuung jagen, sich zu vergnügen und als gäbe es weder Gott noch Himmel, noch ein Jenseits. Ja, an den Tagen Noahs sollte die Sintflutdrohung, die damals eben gepredigt wurde, die Menschen in ihrer Gottlosigkeit zur Besinnung und zur Buße führen. Und ebenso ist heute, ist keine Drohung, aber ebenso ist heute die Botschaft der baldigen Wiederkunft Christi dazu bestimmt, die Menschen aus ihrer Lethargie, aus ihrem irdischen Streben herauszureißen und ihr Verständnis für das Ewige so weit zu wecken, dass sie bereit werden, der Einladung zum Tisch des Herrn Folge zu leisten. Und diese Evangeliumseinladung soll an die ganze Welt ergehen, zu allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern. Und diese letzte Warnungs- und Gnadenbotschaft an die Welt soll die ganze Erde mit ihrem Glanz erfüllen und alle Gesellschaftsschichten sollen erreicht werden, reich und arm, hoch und niedrig. Vers 22, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune. Und Vers 23, und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Ja, und der Erfolg der Botschaft hängt nicht so sehr davon ab, dass man diese Botschaft in gelehrten Ansprachen hochtheologisch spricht. Nicht wortreiche Beweise und Zeugnisse, noch seien sie noch so tiefsinnig und hochdurchdacht, ja. Das bringt eigentlich gar nichts. Vielmehr kommt es darauf an, die Botschaft Christi leicht verständlich zu verkündigen und das herauszuarbeiten, was für die Zuhörer, die nach dem Brot des Lebens hungern, wichtig ist. Das seelische Problem der Zuhörer und der Welt ist, was soll ich tun, dass ich selig werde? Und Tausende von Menschen sind mit den einfachsten Mitteln zu erreichen. Und gerade die Gebildetsten in dieser Welt, die Gebildetsten und die fähigsten Menschen fühlen sich oft neu gestärkt durch einfache Worte eines Menschen, der Gott liebt und von dieser Liebe ebenso sprechen kann wie der Weltmensch von dem, was ihn gerade am meisten beschäftigt. Also eine völlige Authentizität des Glaubens. Bin ich authentisch in meinem Leben, in meinen Worten, dass andere Jesus erkennen können, auf ganz einfache Art und Weise. Oft haben gut vorbereitete und einstudierte Worte und Predigten und Vorträge nur wenig Wirkung. Aber ein Kind Gottes, was aufrichtig, ungekünstelt und ganz einfach bezeugt, dass es Jesus liebt und dass Jesus jeden Menschen liebt. Dieses Zeugnis hat oft mehr Macht, die Herzenstüren zu öffnen, als alles andere. Und wer für den Herrn arbeitet, muss immer daran denken, dass es nicht die eigene Kraft ist, die Menschen zu Christus bringt, sondern es ist immer Gottes Geist und Gottes Liebe, was die Herzen anrührt und zu Christus zieht. Und jedes Kind Gottes auf dem Weg zu anderen sollte seine Pläne mit dem Thron Gottes abstimmen und fest daran glauben, dass Gott erretten kann. Muss im Gebet mit ihm ringen und dann alle Fähigkeiten, die Gott ihm verliehen hat, einsetzen und bei seiner Arbeit anwenden. Und der Heilige Geist fördert dann die Tüchtigkeit dieses Dieners Gottes und dienende Engel werden seine Bemühungen unterstützen und die Herzen der Menschen wirklich anrühren. Ja, Christus weist seine Boten an, seine Diener an, seine Nachfolger an, auch an die Zäune zu gehen. Das bedeutet, an die Armen und Geringen dieser Welt zu denken, an die, die noch nie was von Christus gehört haben. Die Hinterhöfe und Gassen der Großstädte, den abgelegenen Wegen des Landes, dort leben viele Menschen, oftmals ganze Familien oder auch Fremde, in einer völlig fremden Umgebung. Keinerlei Verbindung haben sie zu irgendeiner Kirche oder Gemeinschaft oder oftmals nicht mal zu den deutschen Nachbarn, ja, wenn wir so an die Asylbewerber denken, in ihren Heimen dort sitzen, aus Syrien, aus den Ländern dort unten, geflohen mit ihren Familien. Und in ihrer Einsamkeit nistet sich das Gefühl bei ihnen ein, Gott habe sie vergessen. Einem reichen Land wie Deutschland. Und sie wissen nicht, was sie tun sollen, um selig zu werden. Wir stecken oft tief in Sünde, Leiden, Not. Sie sind niedergedrückt von Leid, von Unglauben und oftmals von Verzweiflung. Und auch mancherlei Krankheiten des Leibes und der Seele quälen sie. Und Satan verführt sie den Trost, nachdem sie sich so sehr sehnen, in weltlichen, irdischen Zerstreuungen und Lüsten zu suchen, an denen sie unweigerlich vollends zugrunde gehen werden. Satan bietet ihnen die Äpfel Sodoms, die auf den Lippen zu Asche werden. Und sie ihrerseits geben Geld für etwas, das nicht das Brot des Lebens ist. Und sie verrichten eine Arbeit, die sie nicht befriedigen kann. Jesaja 55, Vers 2. Ja, wir dürfen uns klar machen, sollten uns klar machen, dass Christus auch gerade zur Erlösung dieser Armseligen kam und selbst arm geworden ist. Jesus lädt sie ein, Jesaja 55, Vers 1 bis 3. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her und kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld, umsonst Wein und Milch. Hört doch auf mich, hört auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Jesus spricht, Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus lässt sich weder durch Hohn noch durch Spott und Drohungen abweisen, sondern er sucht unerschütterlich nach den Verlorenen. Jesus liebt einen jeden Menschen. Hesekiel 11, Vers 8. Wie kann ich dich preisgeben? Fragt Jesus in seiner Liebe. Und selbst wenn ein hartes Herz seine Liebe zurückweist, so kommt er dennoch wieder zu diesem Menschen und bittet umso eindringlicher, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und die gewinnende Macht dieser Liebe nötigt die Seele, hereinzukommen, also Christus anzunehmen und vor Christus zu bekennen. Psalm 18, Vers 36. Du gibst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stärkt mich, und deine Huld macht mich groß. Christus will allen Boten dieselbe sehnsüchtige Liebe einpflanzen, mit der er selbst den Verlorenen nachgeht. Es genügt nicht, wenn wir einfach sagen, komm, manche Menschen sind verzweifelt, sie sind ziemlich zerstört, seelisch, körperlich. Und sie sind oftmals zu abgestumpft. Sie hören die Einladung, aber sie verstehen die Einladung nicht und ihre Augen sind einfach zu trübe, um das, was vor ihnen liegt, überhaupt sehen zu können. Was Christus für sie bereithält, das können sie nicht erkennen. Und sie sagen, mir kann nicht geholfen werden, ich bin ein hoffnungsloser Fall, lass mich in Ruhe. Und die Diener Christi dürfen dann trotzdem nicht aufgeben. Sie sollten diesen Seelen nachgehen. In herzlicher, mitleidsvoller Liebe sollten sie diesen Hilflosen und Entmutigten sich ihnen annehmen und ihnen von ihrer eigenen Hoffnung und Kraft geben, indem sie sie teilen mit ihnen. Schon ein paar aufmunternde Worte, ein paar liebevolle Worte könnten so manchen Menschen vom Selbstmord oder von einem weiter ruinierenden Leben abhalten. Judas 22 und 23. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie, andere erbarmt euch in Furcht. Gott rüstet die Botschafter aus, seine Diener, die ihm gläubig nachfolgen, mit gewaltiger Wirkungskraft. Er würde sie befähigen, seine Liebe und auch die Gefahren der Zurückweisung seiner Gnade so eindrucksvoll darzustellen, dass die Menschen sich wirklich gedrungen fühlen, das Evangelium anzunehmen. Christus vollbringt hier große Wunder, sobald Menschen ihren von Gott erwarteten Teil auch dazu tun, indem sie sich Gott ganz öffnen und als Diener zur Verfügung stellen. Das Menschenherz kann auch heute noch ebenso umgewandelt werden wie damals in den Tagen 16. Jahrhundert zum Beispiel, 17. Jahrhundert, John Bunyan. John Bunyan, ein liederlicher, nein, das war ein Lästermaul. Das war ein niederliches Lästermaul. Er hat ständig geflucht. Du hast es überliefert, ja. Und John Newton, der war ein Sklavenhändler. Und allein diese beiden Menschen wurden errettet. Sie haben sich bekehrt. Ich habe es mal als Kindergeschichte erzählt, ja. Sie predigten den erhöhten Heiland und sie haben es aus vollem Herzen gepredigt, mit ganzer Liebe, ganzem Einsatz. Und Millionen Menschen haben sich aufgrund ihrer Predigten, auf ihres Wirkens bekehrt. Bis heute hat John Bunyans Pilgerreise viele Menschenherzen auf den Weg Christi geführt. Schade, dass es nicht mehr im Unterricht an den Schulen gelehrt wird und mal vorgelesen wird, zumindest Teile daraus aus dieser wunderbaren Pilgerreise. Und auch heute noch können Menschen wie Bunyan und wie dieser Newton, der Sklavenhändler, umgewandelt werden und durch ihr mächtiges Zeugnis Menschen erreichen, weitere Menschen erreichen und Menschen aufrichten und zu Gott führen. Hebräer 12, Vers 25, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Und Jesus sprach in Lukas 14, Vers 24, denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die geladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Und weil sie die Einladung ausgeschlagen hatten, wurden sie eben auch kein zweites Mal geladen. Mit der Verwerfung Christi, der völligen Verwerfung Christi, verhärteten die Juden ihr Herz und lieferten sich somit völlig der Macht Satans aus. Und es wurde ihnen unmöglich, die Gnade Gottes noch anzunehmen. Was für eine Tragik. Und genauso ist es heute. Wenn wir die Liebe nicht schätzen und die Liebe nicht zu einer in uns bleibenden Kraft wird, die Liebe Gottes, die die Seele umformt und bezwingt, sind wir völlig verloren. Gott kann keinen deutlicheren Beweis seiner Liebe dem Menschen geben, als den, den er bereits gegeben hat, indem er für uns gestorben ist. Was soll ein Lebewesen noch mehr tun können für ein anderes Lebewesen, als zu sterben? Kein größeres Opfer kann gebracht werden. Und wenn nicht die Liebe Christi unser Herz berührt und beugt und das Herz eines jeden Sünders, dann ist kein anderes Mittel imstande, es zu berühren. Kein anderes Mittel. Und mit jeder Weigerung, die Gnadenbotschaft anzuhören, wird der Unglaube gestärkt und wird das Anklopfen an die Herzenstür immer weniger hörbar. Wenn der Sünder es versäumt, Christus seine Herzenstür zu öffnen, wächst die Abneigung und es wird immer Diese Abneigung wird immer größer, wie wir es in dem Gleichnis sehen hier. Wir leben in einer Zeit, wo die letzte Gnadenbotschaft, die letzte Einladung an die Menschen, Kinder, an die ganze Welt ergehen soll. Und sie wird bald hörbar und sichtbar durch die Diener Gottes in die ganze Welt hinausgetragen. Bald schon ist dieser Befehl ausgeführt und vollendet. Geht aus an die Landstraßen und an die Zäune. Und ein jeden fordert, die Boten Christi fordern einen jeden auf, komm, denn es ist alles bereit. Nimm Jesus an, heute noch. Überlege nicht lange. Und himmlische Engel arbeiten immer noch mit Menschen zusammen. Und der Heilige Geist nötigt mit Anreizen aller Art, die Menschen ihr Herz Christus zu übergeben. Und Christus wartet darauf, dass der Riegel von der Herzenstür zurückgeschoben wird und geöffnet wird und dass der Müll beiseite geräumt wird, der irdische Dreck, damit Christus eintreten kann, damit Christus in den Herzen der Menschen leben kann und umformen kann das Herz. Engel stehen bereit, dem Himmel die frohe Kunde zu bringen, dass wiederum ein verlorener Sünder das Heil angenommen hat. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie groß diese Freude im Himmel ist, wenn nur ein einziger Sünder sich bekehrt hat und Christus ernsthaft angenommen hat und ernsthaft ins Herz lässt. Das ganze himmlische Heer lässt zum Schall der Harfen ein Freudenlied erklingen, wenn wieder eine Seele die Einladung zum Evangeliumsfest angenommen hat. Amen.